Vor gut einer Woche gab es in Haiti auch ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,2, das über 2000 Todesopfer gefordert hat und massive Zerstörung angerichtet hat. Nur wenige Wochen nach dem Mord an den amtierenden Präsidenten Jovenel Moïse, der in der Nacht zum 7. Juli ermordet wurde durch bisher einigermaßen unklaren Umständen. Am Telefon Katja Maurer, sie leitete 18 Jahre lang die Öffentlichkeitsarbeit von Medico International und ist nun zuständig für das Rundschreiben von Medico International. Und sie hat zusammen mit Andrea Pollmeier das Buch Haitianische Renaissance, der lange Kampf um postkoloniale Emanzipation geschrieben. Ich habe ja gerade schon erwähnt, es gab vor einer Woche ein Erdbeben, erst vor etwas über einem Monat den Mord am Präsidenten. Vielleicht zuerst zu diesem Erdbeben, welches jetzt über 2200 Todesopfer gefordert hat. Es werden immer noch 344 Menschen vermisst und insgesamt wurden 52.000 Häuser zerstört. Wie ist eigentlich gerade die Lage in den betroffenen Gebieten?
Also ich wundere mich über diese Zahlen, die so perfekt klingen, als hätte man die Lage unter Kontrolle. Das bezweifle ich, dass die so zutreffen. Ich habe Berichte aus dem Erdbebengebiet von Freunden und Bekannten, die nach wie vor in die Dörfer gehen, in die verstreut liegenden Dörfer und dort nach Überlebenden und Toten suchen. Also auch diese Zahlen, die da die haitianische Regierung angegeben hat, können eigentlich nur vorläufig sein. Die Lage ist sehr, sehr dramatisch, weil noch ein Sturm eingesetzt hat, der alles unter Wasser gesetzt hat und weil sowieso die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit der Leute so groß ist, dass jede dieser Naturkatastrophen, alle vorhergegangenen Katastrophen, die die Menschen erlebt haben, wieder wachruft. Und deshalb ist die Verzweiflung und die Schutzlosigkeit und das Gefühl, dass man aus diesem tiefen Loch nicht mehr rauskommt, die ist schon ziemlich deutlich zu spüren.
Das Erdbeben wird ja auch jetzt schon regelmäßig verglichen mit dem von 2010. Ist das ein zutreffender Vergleich?
Na, der ist natürlich nur deshalb zutreffend, weil er die Frage aufwirft, warum es gar keinen Erdbebenschutz gegeben hat, obwohl man doch seit 2010 weiß, dass Haiti auf derselben tektonischen Platte liegt wie Japan, dass Haiti 200 Jahre Ruhe hatte vor Erdbeben, dass aber nun eine neue Welle von Erdbeben dem Land droht und es hat sich ja jetzt auch bewahrheitet. Und es fehlt aber jede Form von Katastrophenschutz, woran ja auch wir mit die Verantwortung tragen, die wir seit 2010 in Haiti versucht haben zu helfen. Ja, und diese Losung, wir bauen das Land wieder besser auf, ja unbedingt beinhalten musste, vor allen Dingen einen funktionierenden Katastrophenschutz für das ganze Land zu errichten.
Da sprechen Sie auch schon direkt das Nächste an, was mich interessieren würde. So ein Katastrophenschutz ist ja in Haiti häufig bisher verbunden mit internationaler Hilfe, zusammen mit der praktisch, was die Regierung vor Ort macht. Wie ist da momentan der Umgang? Also sind viele internationale Hilfsorganisationen vor Ort? Ist da Unterstützung da? Und was tut eigentlich die Regierung?
Also ich würde sehr scharf sagen, dass es eigentlich Haiti aufgegeben worden ist. Und deshalb ist auch die Situation in Haiti ganz und gar politisch schwierig. Man mischt sich da nur ein. Also auch gerade USA und in ihrem Gefolge auch die Europäer, auch die Deutschen, die alle in der sogenannten Core Group sitzen, die über die Gelder für Haiti entscheiden, um einen ihnen genehmen neuen Präsidenten durchzusetzen. Aber es gibt faktisch überhaupt gar keinen Vorschlag mehr, wie Haiti institutionell etwas stabiler wieder werden könnte. Und das braucht es ja für einen sinnvollen Katastrophenschutz. Das heißt, wenn die Institutionen nicht funktionieren, die Bauschauschriften beachten, wenn es keine Präventionsprogramme gibt, in denen die Leute lernen, wie man Erdbeben sicher baut, auch mit den bescheidenen Mitteln, die sie haben, wenn es gar keine Infrastrukturmaßnahmen gibt, die Zugänge ermöglichen, auch in Regionen, in die man kaum gelangt, ja, dann ist man sozusagen, dann ist der faktisch nicht anwesend, der Katastrophenschutz. Hinzu kommt, dass es die politischen Verhältnisse, die also meiner Ansicht nach komplett auf unser Konto gehen, also die wie von Ihnen angesprochene Ermordung von Jovenel Moïse, ja auch eine Ganggewalt im Land hervorgerufen haben, die zum Beispiel jetzt die Straße in den Süden lange kontrolliert haben. Also gestern habe ich die Nachricht bekommen, sie haben jetzt so eine Art Waffenstillstand erlassen, aber ich meine auch, 2 Wochen nach dem Erdbeben, ja. Und zum ersten Mal können offenbar hoffen wir, Hilfstransporte aus der Hauptstadt in die Südregion stattfinden. Vorher ist alles nur per Flugzeug möglich gewesen. Ja? In einer Region, die sehr klein ist, die einen kleinen Flughafen in Jeremie hat. Also da kann man von wirklicher ausländischer Hilfe, die da hinkommt, um notdürftig zu helfen, in dem Sinne nicht sprechen.
Da würde ich gleich mal einhaken, so ein bisschen auf, wie es eigentlich zu dieser Situation gekommen ist. Wir hatten ja im Frühjahr schon ein Gespräch geführt über die damaligen Oppositionsvorwürfe an den amtierenden Präsidenten wegen seiner überzogenen Amtszeit und der politisch volatilen Lage, die daraus entstanden ist. Jetzt ist eben dieser Präsident ermordet worden vor über einem Monat und wenige Wochen später kam eine neue Regierung ins Amt. Was hat sich da eigentlich seither getan? Also Sie sprechen gerade von Ganggewalt. Wie war so die Reaktion? Gibt es wirklich eine stabile Regierung?
In unserem Gespräch, woran man sich wahrscheinlich als Hörer schlecht erinnert, der ja. Warte doch immer so nebenbei läuft, habe ich, glaube ich, ja schon davon berichtet damals, dass Jovenel Moïse zu seinen eigenen Machtsicherung sich verstärkt auf diese Gangs gestützt hat. Das ist nicht ungewöhnlich, das hat auch schon Aristide gemacht in den 2000er Jahren. Ja. Es gibt keine Armee in Haiti, es gibt nur private Sicherheitsdienste, die ja jetzt auch bei der Ermordung möglicherweise eine Rolle gespielt haben. Also es gibt eine sehr privatisierte Sicherheitsindustrie, die für jede Tat bereit sind, wenn man sie dafür bezahlt. Und es gibt diese Gangs, die letztlich auch Teil dieser privatisierten Gewaltstruktur sind, die aber bislang immer in ihren Vierteln blieben und da auch in irgendeine Form von, ja, also Kontrolle möchte ich nicht sagen, aber in irgendeine Form von Struktur eingebunden waren. Und Jovenel Moïse hat schon 2018 begonnen, diese Gangs gezielt einzusetzen, um die damals noch laufende landesweite Protestwelle zu unterdrücken. Und damit hat er natürlich die Leute losgelassen, die gefährlich sind für alles in Haiti, weil das sind Überlebensstrukturen, die selber keine lange Lebensdauer haben. Leute werden da nicht alt in solchen Gangs, ja, und die natürlich dadurch extrem gefährlich sind, wenn es darum geht, jetzt Waffen einzusetzen und rücksichtslos. Und die sind aus ihren Vierteln rausgegangen und haben Teile von Port-au-Prince besetzt, eben den Süden, Matissan. Das ist dann der Weg in den gesamten Süden von Port-au-Prince und das ist dann der Zugang zum Süden des Landes. Also die sind mittlerweile relativ mächtig und keiner traut sich an sie heran. Sie sind aber nicht verwickelt, sie konnten weder Moïse schützen, also die Gang, die da im Süden herrscht, hat ja dann sogar eine Trauerfeier für Moïse gemacht. Die sind aber ja nicht in der Lage gewesen, Moïse zu schützen. Der hatte seine Präsidentengarde, die aber ihn ja offensichtlich mindestens hat fallen gelassen, wenn sie nicht sogar beteiligt war an der Ermordung, denn da hat es überhaupt keine Toten gegeben. Ja? Also wenn man eine Garde hat und dann kommen welche, die schießen rum, dann gibt es ja wohl auch Leute, die dagegen schießen. Die gab es aber nicht, die waren alle weg.
Darf ich da kurz nachfragen, gibt es eigentlich schon irgendwelche festen Ergebnisse zu dieser Ermordung?
Nein.
Gar nichts.
Ja, es gibt Söldner, kolumbianische Söldner, die man festgenommen hat, aber es ist eigentlich nicht klar, ob die wirklich beteiligt waren. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das rauskommen wird. Wir haben ja jetzt eine Übergangsregierung in Haiti, die kommen alle aus derselben Partei wie Moïse. Man muss davon ausgehen, dass es ein interner Machtkampf war. Also möglicherweise werden jetzt neue Wahlen, die USA mit sehr viel politischem Druck erzwingen wollen, wieder einen Präsidenten aus dieser Partei hervorbringen, der möglicherweise an der Ermordung seines Vorgängers beteiligt war. Also es ist alles spekulativ, kann man sich da alles vorstellen und es ist nicht abwegig. Diese Wahlen sollen am 7. November stattfinden, also unter diesen Bedingungen eines Staates, der quasi nicht existiert, die werden eine geringste Wahlbeteiligung haben und die Frage, ob das ein legitimer Präsident ist, ist meiner Ansicht nach keine Frage mehr, sondern es ist einfach nicht eine legitime Wahl.
Ist es wahrscheinlich, dass jetzt dieser Ariel Henry, der ja der Übergangsministerpräsident sozusagen ist, da dann vielleicht auch gewählt wird oder wird die Wahl jetzt wahrscheinlich eh verschoben infolge von dem Erdbeben?
Also die kündigen, auch Ariel Henry hat gesagt, diese Wahlen werden stattfinden. Wahlen sind ein Muss und 7. November soll es sein, aber Das kann sein, dass sie das verschieben. Aber was ja der eigentlich entscheidende Punkt ist, ich weiß auch gar nicht, ob schon klar ist, wer da alles kandidieren wird.
Nee, dazu wollte ich jetzt als nächstes kommen, ja.
Also das ist, dass die sind jetzt natürlich mit dem Erdbeben beschäftigt, aber das Problem ist einfach, diese Wahlen sind eine Katastrophe. Wir brauchen in Haiti, ist es unbedingt nötig, dass es glaubwürdige Regierungsvertreter gibt. Ja? Und das kann nur am Ende eines Prozesses stehen, in dem Straftaten aufgeklärt werden. Das sind zwei Punkte. Also einmal muss der Mord an Moïse aufgeklärt sein, und zwar so, dass man das auch glauben kann, dass es nicht eine Machenschaft ist, sondern dass es eine tatsächliche Aufklärung ist. Also die Menschenrechtsorganisationen, mit denen wir arbeiten, fordern eine internationale Untersuchungskommission. Die wollen auch selber daran beteiligt sein. Es muss eine glaubwürdige Aufklärung geben. Es gibt ja da internationale Strukturen in Lateinamerika, die man dafür gut einsetzen könnte. Das müssen glaubwürdige Untersuchungsbeamte sein, nicht der FBI. Das ist jetzt nämlich der Fall. Niemand in Haiti glaubt den USA oder dem FBI, dass sie Ergebnisse präsentieren werden, die nicht in ihrem politischen Sinne sind. Ja, also deswegen, das hat kein Vertrauen, egal ob das richtig oder falsch, das kann man so nicht machen. Das muss geklärt werden, wer waren die Mörder, die gehören bestraft. Dasselbe trifft auf die Korruptionsfälle zu. Es hat ja in Haiti eine sehr lange Bewegung gegeben, den Missbrauch der Erdbebengelder zu untersuchen. Untersuchen konnten die Haitianerinnen und Haitianer nur die Erdbebengelder, die aus Venezuela gegeben wurden, weil die wurden direkt an die Regierung gegeben und es war auch klar, wie viel Geld das ist. Und darum hat sich eine nicht nur landesweite, sondern eine transnationale Bewegung junger Leute gebildet, die versucht haben, diese ganzen angeblichen Projekte, die damit gemacht wurden, zu recherchieren, zu gucken, wo ist das Geld hingeflossen etc. Es gab einen Untersuchungsbericht des Parlaments über den Missbrauch dieser Gelder. Auch darin war Jovenel Moïse verstrickt. Und jetzt hat das Gericht einfach erklärt, sie verfolgen diese Untersuchung nicht weiter. Aber für einen glaubwürdigen Prozess brauchen wir Gerichte, die funktionieren, und muss es Gerichte geben, die genau diese schweren Korruptionsvorwürfe an wichtige haitianische Politiker ernst nehmen, untersuchen und sie auch von künftigen Wahlen fernhalten. Ja. Also das Dritte ist sozusagen, einen Wahlprozess aufzubauen, der nicht jedes Mal neu eingerichtet werden muss und dann wieder dem Gusto der Parteien unterliegt, sondern der wirklich jetzt funktioniert für alle Wahlen, weil ja schon Moïse eigentlich nur noch per Dekret regiert hat, weil es kein Parlament und keinen Senat mehr gab.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass zumindest unter der Bevölkerung da auch schon ein gewisser Ärger und Druck da ist, dass sich die Situation ändern muss. Aber gibt es dann bei diesen Wahlen überhaupt eine Alternative, die realistisch eine Chance hat, das Land da zu verändern?
Aus diesem Grund fordert eigentlich die haitianische Zivilgesellschaft, die 2 Jahre lang auf die Straße gegangen ist, die Appelle gemacht hat, die sich versammelt hat, die fordern eigentlich alle eine Übergangsregierung, ja, die diese zentralen Punkte erst einmal klärt und sichert, bevor es überhaupt zu Wahlen kommt. Also das ist eine Übergangsregierung, die erstmal anständige Wahlregister herstellt. Ja, also die Wahlen sind bislang eigentlich nur ein Instrument der ausländischen Einmischung. Die Wahlen sind seit dem Erdbeben 2010 immer dazu benutzt worden, von einflussreichen ausländischen Kräften, insbesondere der USA, dort eine Regierung zu installieren, die ihnen passt und die ihnen hilft, die Flüchtlinge, mögliche potenzielle Flüchtlinge aus Haiti abzuhalten. Das ist das einzige Interesse, was es an Haiti noch gibt. Haiti als Arbeitskräftereservoir zu sichern, für die Dominikanische Republik, auch für die USA. Wir haben ein Krankenhaus in Akin, wo wir arbeiten. Das Krankenhaus ist nicht betroffen vom Erdbeben, die Stadt sehr wohl. Es gibt aber keine Ärzte im Krankenhaus. Wo sind diese Ärzte? Sie sind in den USA. Weil die ganzen Arbeitskräfte aus dem Gesundheitsbereich wandern in die USA ab, weil da es großen Bedarf gibt. Also es gibt sozusagen eine geregelte Migration, der Rest soll bloß nicht kommen. Und das sollen diese Regierungen organisieren. Das ist deren einzige Aufgabe noch. Und ansonsten dürfen sie sich schonungslos bereichern.
Das heißt, es bedingt eigentlich erstmal eine institutionelle Veränderung, bevor praktisch dann eine demokratische Regierung Alternativen schaffen kann. Aber vielleicht auch nochmal ganz so, um das ein bisschen abzurunden, nochmal zum Erdbeben zurückzukommen, was jetzt die kurzfristige Hilfe angeht, die Hilfe für die Betroffenen vor Ort vor allem. Läuft das wieder nach demselben Schema wie 2010 oder gibt es da eine Hoffnung, dass irgendwas anders funktioniert und dass den Leuten wirklich mehr geholfen wird?
Also ich kann nicht erkennen, dass die großen humanitären Organisationen ihre Reflexe da verändert haben. Also das ist klar, Haiti hat sozusagen in dem globalen öffentlichen Echoraum einen bestimmten Platz. Das sind Schwarze, die es nicht geregelt kriegen und wir müssen helfen. Das ist sozusagen die Vorurteilsstruktur, die Dominanzkultur, mit der Haiti begangen wird. Man kennt eigentlich keinen Diskurs, keine Haltung, die auf die Stärken der Haitianerinnen und Haitianer guckt. Und gerade die humanitäre Hilfe, die jetzt sozusagen ja auch immer nur über den Zugang spricht, ja, also letztlich auch eine militärische Sprache hat. Ja, wir brauchen Zugang zu den Betroffenen. Ja, wir brauchen Flugzeuge, die dahin fliegen. Also auch die fühlt sich ja nicht verantwortlich dafür, Strukturen, nachhaltige Strukturen zu schaffen, was in Haiti zugegeben sehr schwer ist. Aber dadurch, dass die humanitäre Hilfe ihr Mandat so beschränkt und sich nicht in Politik einmischt, das erweist sich einfach in Haiti als eine fatale Haltung. Wir können dort nur sagen, wir müssen uns selbst dort abschaffen als Helfende. Das heißt, eine Hilfe muss unter Führung der Haitianerinnen und Haitianer stattfinden und mögen die Strukturen noch so schwach sein. Nur so können sie sich entwickeln. Wir können nicht die haitianischen Strukturen ersetzen. Also brauchen wir eine Hilfe, die das sich zum Ziel nimmt und nicht sozusagen sich selbst an die erste Stelle platziert und damit auch eigene Interessen hat.